Ambulante Pflege, Essen auf Rädern, Freiwilligenagentur oder das soziale Netzwerk. Der Paritätische in Hameln-Pyrmont ist breit aufgestellt. Neuer Chef ist seit dem 1. Dezember Olaf Heilig. Er ist Gast in der Sendung Nachgefragt. Herr Heilig, die ambulante Pflege ist ja eines der wesentlichen Aufgaben auch der Paritäten. Hier konkurrieren Sie aber auch mit privaten Anbietern. Wie konkurrenzfähig ist denn da der Paritätische in dieser Konkurrenzauseinandersetzung?
Ja, die eigentliche Konkurrenzsituation, die wir da erleben, ist die Konkurrenzsituation um Fachkräfte. Das ist das Dramatische. In der Leistung ist das eher weniger ein Problem. Gerade in der ambulanten Pflege geht es ja um diesen ganz unmittelbaren Kontakt zum Kunden. Und der Kunde muss das Empfinden haben, eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter zu erleben, der sehr warmherzig mit ihm umgeht und trotzdem eine hohe Fachkompetenz hat. Das ist ein sehr hohes Anforderungsprofil. Und wenn man da eine sehr gute Qualität vorhalten kann, dass es wirklich gelingt, mit einer menschlichen Wärme, mit viel Respekt vor dem Menschen eine fachlich gute Arbeit abzuliefern, dann wird das immer honoriert. Und darüber bildet sich eine Mund-zu-Mund-Propaganda, sagt man so ein bisschen salopp oder umgangssprachlich. Man kommuniziert das und das ist sicherlich das Wichtigste beim ambulanten Pflegedienst. Natürlich geht es auch um Geld, wenn Eigenleistungen zu erbringen sind, dass man schaut, kann ich mir das leisten als Kunde? Trotzdem, gerade in diesen Phasen, wo man so auf Hilfe angewiesen ist, spielt das Vertrauensverhältnis eine ganz große Rolle. Und da sehe ich keine Konkurrenz, sondern das ist eine Haltung, die der Paritätische hat. Er will die Würde des Menschen berücksichtigen, er will dem Menschen wertschätzend entgegentreten. Und solange er sich einfach von diesen Wurzeln nicht entfernt, macht er das richtig und gut. Und da muss man nicht so ängstlich auf die Konkurrenz schauen. Die müssen das hoffentlich auch in gleicher Weise tun. Und ich gehe auch davon aus, dass das die Wettbewerber auch tun werden. Das dient ja auch dem Kunden. Ich fände es nicht schön, wenn irgendeiner als Anbieter im Bereich der ambulanten Pflege nicht sich diesen Standards verpflichtet, menschlich warm und respektvoll mit den Kunden umzugehen. Das wird bei allen gleich sein. Und das ist etwas, was immer Bedeutung hat. Aber im Moment scheitert vieles an den verfügbaren Fachkräften oder eben an den nicht verfügbaren Fachkräften. Da sehe ich das größte Problem. Man muss sehr innovativ sein, um Fachkräfte zu gewinnen. Und da gibt es auch einen Wettbewerb natürlich darin, wie pfiffig ist vielleicht meine Ausschreibung, wie gelungen, welche Werbemedien finde ich dafür oder auch wie stelle ich eine emotionale Verbindung zum Unternehmen her. Einmal zur Gewinnung von neuen Fachkräften, vielleicht über Ausbildungen, dass man sich sehr früh schon bemüht, schon bei Schülerinnen und Schülern vielleicht mal Kontakt herzustellen, dass die mal reinschauen können bei Hospitationen über die allgemeinbildenden Schulen, dass sie später auch in den Ausbildungen eng begleitet werden. Nun haben wir, anders vielleicht als im Bereich Eingliederungshilfe, in der Pflege auch so ein duales Ausbildungssystem. So gesehen sind sie dann ja auch im Betrieb. Aber da muss man eben schauen, dass man sie gewinnt, dass man sie emotional auch binden kann an die Einrichtung, dass dann nicht heißt nach der Ausbildung so, jetzt suche ich mir den nächsten Anbieter aus, sondern dass man den Wert daran entdeckt, hier auch zu bleiben. Das sind alles so wichtige Faktoren, also die Kreativität bei der Bewerbung von vakanten Stellen oder bei der Formulierung von Stellenausschreibungen und auf der anderen Seite, wie schaffe ich eine emotionale Verbindung? Und da muss man eben schauen, im Innenverhältnis habe ich interessante Benefits, was kann ich also anbieten an besonderen Dienstleistungen für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Das kann sein, dass es da um die Betreuung von Kindern geht oder das kann sein, dass es um besondere Hilfestellungen geht im Bereich vielleicht von Hilfsmitteln, medizinischen Hilfsmitteln, Sehhilfen, andere Dinge. Kann man da irgendwie die Mitarbeiter unterstützen? Oder kann man auch aktiv bei der Gesundheit der Mitarbeiter unterstützend tätig werden, indem man zum Beispiel Gesundheitssport, Reha-Sport mitfinanziert oder sogar stellvertretend finanziert.
Passiert das denn?
Ja, wir haben viele Benefits an der Stelle. Beispielhaft gibt es eben bei uns diese Unterstützung von Reha-Sport oder Gesundheitssport. Und wir haben da eine sehr, sehr umfassende Finanzierung, sodass wirklich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach der Arbeit sich fit halten können, unter Anleitung, an Geräten. Da unterstützen wir schon recht gut, denke ich. Das ist nicht das Einzige, aber das sind so Merkmale, die wir haben.
Nur ist das sicherlich nicht alles. Wir wissen beide, dass die Pflege nicht wirklich gut bezahlt wird, dass sie besser bezahlt werden müsste. Auf der anderen Seite scheitert es an den Kostenträgern und scheitert sicherlich auch an den Zuzahlungsmöglichkeiten durch die Kunden. Wie wollen Sie dieses Problem lösen? Weil es sind ja auch Herausforderungen, die zum Teil geteilten Dienst notwendig machen etc. Also es ist ja wirklich keine attraktive Arbeitsbedingung, als wenn ich morgens um 8 rausgehe und um 4 nach Hause komme. Also wie löst man diesen Konflikt, dieses Problem?
Ja, die Arbeitsbedingungen selber finde ich gar nicht mal so schlecht. Das muss passen. Das muss zu meiner Lebenslage passen, wenn ich ambulante Pflege machen möchte. Denn auf der einen Seite ist die Flexibilität der Arbeit natürlich ein hoher Anspruch, aber die Eigenständigkeit im Handeln ist natürlich auch sehr hoch. Und man kann selten in so einem festen Rahmen, in einem stationären Rahmen, sag ich mal, so eine freie Form der Arbeit finden, wo man noch so viele Gestaltungsspielräume hat wie in der ambulanten Pflege. Und wer das einmal für sich entdeckt hat und genießt, auch diese Freiheit eben in der Freiheit, meint ja nicht, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Es muss bezahlbar sein, finanzierbar. Aber ich weiß eben, dass ich niemanden hinter mir habe, sondern ich muss in einer Situation bemerken können, wenn irgendwo Risiken entstehen. Ich muss eine gute Risikobewertung vornehmen können. Ich muss handlungsfähig sein vor Ort. Und das ist etwas, was man nicht in meinen stationären Strukturen findet. So gesehen würde ich sagen, es muss der richtige Mensch gefunden werden für diese Arbeit. Dann passt das aber ganz gut. Schwieriger ist das mit der finanziellen Seite. Da haben wir als Wohlfahrtsverband natürlich zwei Handlungsmöglichkeiten und ich sehe auch nur diese beiden jetzt im Moment. Das eine ist, dass wir möglichst gut verhandeln mit den Kassen. Das ist sicherlich für alle Mitbewerber ein ganz wesentliches Thema, dass man sich möglichst stark aufbaut gegenüber den Kassen und gute Argumente findet für gute Abschlüsse. Trotzdem wird es immer innerhalb eines gewissen Rahmens stecken bleiben. Man wird nicht an dieser Stelle das System reformieren können, sondern man kann nur schauen, dass man für sich die finanziellen Spielräume optimiert. Das heißt aber nicht, dass man jetzt über die konkrete Verhandlung mit Kassen in eine grundlegend bessere Situation hineinkommt. Da sind dann doch sicherlich andere Ebenen mit zu beteiligen. Allerdings sind wir eben auch ein Wohlfahrtsverband und da haben wir ja auch eine Lobbyarbeit zu leisten, auch auf Landesebene oder auch auf Bundesebene. Auf beiden Ebenen gibt es uns ja als Paritäter. Und da muss dann auch seitens des, jetzt bei uns konkret, des Landesverbandes immer wieder mit dem Sozialministerium die Verbindung gesucht werden, mit den Politikern, das muss natürlich auch bis zur Bundesebene durchschlagen, dass man dort klar macht, dass wir eine Verbesserung der Rahmenbedingungen brauchen. Das ist was ganz Wesentliches und das ist unsere Aufgabe.
Stehen Sie denn zum Beispiel hier mit den heimischen Bundestagsabgeordneten im ständigen Disput, um das quasi auch von unten her zu untermauern?
Ich persönlich würde sagen, so konzentriert auf dieses Thema bezogen, nein. Ich bin bemüht um Kontakte zu allen politischen Fraktionen hier vor Ort. Das klappt auch ganz gut und auch da sind mir wirklich viele Türen geöffnet worden. Und ich musste da nicht lange fragen, da war man sehr, sehr offen. Aber da sehe ich die Verantwortung primär, wenn es so konzentriert um ein Thema geht, wie um die ambulante Pflege und die Rahmenbedingungen sozialrechtlich, da sehe ich doch die Verantwortung primär beim Landesverband. Und ich bin mir da aber sicher, dass im Landesverband auch der Vorstand in diesem Sinne handelt und für uns da gute Rahmenbedingungen unterstützend schaffen möchte. Aber das ist ja kein Einsatz, das ist auch kein Prozess, den ein Wohlfahrtsverband alleine erledigen kann oder begleiten kann. Das ist sicherlich die Gesamtheit der freien Wohlfahrtspflege, die da wirksam sein muss. Auch da gibt es ja Arbeitsgremien, Arbeitskreise, wo sich dann die Wohlfahrtsverbände zusammenfinden. Und da müssen sie auch mit einer Stimme sprechen. Und da muss man dann auch die Wettbewerbssituation vor Ort mal einfach außen vor lassen. Das Bewusstsein ist aber auch meines Erachtens da, dass die Wohlfahrtsverbände miteinander reden müssen, sich abstimmen müssen, um dann ihre politische Lobbyarbeit voranzutreiben. Ich glaube, das Bewusstsein ist da.
Wie ist es denn derzeit hier bei Ihnen in Hameln? Haben Sie noch alle Stellen besetzt? Kriegen Sie derzeit noch ausreichend Personal oder ist es jetzt schon knapp?
Es ist knapp. Ich glaube, das ist einfach eine Situation, wo ich auch immer hinhöre, ist das die gleiche Situation. Es ist knapp und man sieht ja, dass eben auch die Kreativität bei der Gestaltung von Stellenausschreibungen immer mehr zunimmt. Das drückt das eben auch aus. Früher gab es da ganz schlichte, einfache Ausschreibungen im Steno-Stil. Das wird heute sicherlich eher überlesen. Heute findet man dann schon mal Werbemaßnahmen auf Bussen oder ganz unterschiedliche Wege, die da gesucht werden. Das gab es ja früher nicht, Stellenausschreibungen auf Bussen, was immer man da macht, oder an Fahrzeugen aufgeklebt. Also man merkt, die Kreativität ist da. Viele haben das Problem, aber eben auch vor allem in Gesprächen erfährt man ja, dass es diese Notlage gibt. Und bei uns ist das eben, ja, es wäre wünschenswert, wenn das leichter wäre, weil wir noch mehr in die Breite gehen können bei den Dienstleistungen. Die ambulante Pflege ist, wie gesagt, ein sehr weites Feld, wo es eben auch spezialisierte Tätigkeiten gibt. Und es ist schon schwierig genug, jemanden zu bekommen, der zum Beispiel Pflegerin, Pfleger ist und dann noch als Fachkraft dort arbeiten kann in der Pflege. Aber man braucht ja auch noch dann spezielle Ausbildungen, wenn es zum Beispiel um Palliativversorgung geht. Und da wird es dann ganz kompliziert, jemanden zu finden. Da kann man eigentlich nur versuchen, im Bereich der examinierten Pflegefachkräfte jemanden zu finden, den man dann selber weiterbildet, sodass man dann irgendwann all die verschiedenen Möglichkeiten im Leistungskatalog auch ausschöpfen kann.
Wie aktiv sind Sie in der Ausbildung denn überhaupt drin? Bilden Sie aus?
Also wir bilden aus, aber auf der Ebene, dass wir eben vor Ort in unseren Betrieben ausbilden und nicht in der Art, dass wir in einer Trägerschaft wären für Ausbildungsstätten. Also Trägerschaften im Bereich Ausbildung übernehmen wir da nicht, aber wir bilden sehr wohl aus und im Rahmen unserer Möglichkeiten ist das auch ein ganz wesentliches Element unserer Fachkraftgewinnung.
Kommen wir aber noch zu einem weiteren Thema. Es ist ja auch die alternde Gesellschaft und die zunehmend inklusive Gesellschaft, die fordert weitere Hilfen. Stellen Sie hier eine Zunahme fest?
Ja, die Entwicklung hin zu einer inklusiven Gesellschaft, die nimmt man ja deutlich wahr. Das ist zum Beispiel im Bereich der Schulen geschehen, dass dort Förderschulen aufgelöst worden sind. Und diese Veränderung braucht natürlich viel Unterstützung vor Ort. Das normale Schulwesen ist mit dieser Entwicklung so ein bisschen überrumpelt worden, auch überfordert. Und da sind eben Schulassistenzen nötig. Das ist zum Beispiel ein so ein Feld. Wir haben aber auch in anderen Bereichen da eine Wahrnehmung, zum Beispiel, dass die stationären Strukturen in der Betreuung von Menschen mit Behinderungen nicht mehr so gewünscht sind. Da muss man aber überlegen, wie man in einer ambulanten Situation dann trotzdem sicherstellen kann, dass jemand gut betreut wird. Und da muss man einen Mix haben aus Leistungen, die aus dem klassischen Bereich Eingliederungshilfe oder jetzt im BTHG kommen, wo es vielleicht um Förderung geht, aber wo man auch die pflegerische Versorgung sicherstellen muss, wenn zum Beispiel neben einer geistigen Behinderung auch eine Behinderung im körperlichen Bereich vorliegt. Da muss man für eine ambulante Versorgung doch relativ viele Dienstleistungen sicherstellen. Ich denke, dass das jetzt schon wahrnehmbar ist, generell, dass es da bei vielen Klienten den Anspruch gibt, ich möchte gar nicht mehr in einer stationären Struktur sein. Ich weiß auch, dass für viele Menschen die stationäre Struktur immer noch etwas sehr Positives ist. Und auch wenn ich weiß, dass es viele Kampagnen gibt, auch politisch, daheim statt im Heim und andere Dinge, die sicherlich alle gute Dinge bezwecken möchten und die auch grundsätzlich auf etwas hinweisen, dass es ja Möglichkeiten geben muss, auch in den eigenen vier Wänden zu bleiben, trotz einer Behinderungsform. Aber es gibt eben auch für viele Menschen eine gute Versorgung weiterhin in den stationären Strukturen. Deswegen ist das jetzt kein Erdrutsch, den wir da erleben. Die gute Versorgung in den stationären Strukturen wird bewahrt, bleibt erhalten für viele Personen, die eine Behinderung haben. Aber man spürt trotzdem Tendenzen. Es gibt mehr Anfragen. Kann ich das nicht auch irgendwie zu Hause realisieren? Man spürt, dass das persönliche Budget häufiger mal angefragt wird. Das ist aber noch keine Lawine, die das plötzlich auf die ganzen Dienstleister im sozialen Bereich zurollt, sondern es ist im Moment zumindest hier im Landkreis Hameln-Pyrmont aus meiner Sicht ein ruhigerer Prozess.
Das heißt, Sie sehen da also jetzt keine Verschärfung, die jetzt noch zusätzlich den Markt, den Personalmarkt belastet?
Also eine geringfügige Verschärfung. Eine sehr große Veränderung erwarte ich jetzt auf jeden Fall nicht. Aber ich bin gespannt, ob die Realität mich Lügen straft. Und ich werde auf jeden Fall dranbleiben, mich weiter informieren, um das abschätzen zu können. Das ist für alle noch so ein bisschen eine Blackbox. Das müssen wir mal abwarten.
Der Paritätische muss zahlreiche Aufgaben bewerkstelligen. Doch wie stehen die gesellschaftlichen Chancen, das machen zu können? Unser Thema gleich.